Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Isar Valley Podcast. Heute habe ich, Konstantin Vogel, die Ehre, euch während dieser Folge begleiten zu dürfen. Bevor wir richtig durchstarten, noch ein paar Worte zu mir. Ich bin 24 Jahre alt und schreibe gerade meine Masterarbeit im Bereich autonomes Fahren. Dort beschäftige ich mich mit den Themen Machine Learning und Big Data. Vor ein paar Wochen habe ich zusammen mit Otto Lang, den ihr vielleicht aus den vorherigen Folgen kennt, und ein paar weiteren Freunden das Projekt Founder Valley begonnen, unter dem wir jetzt den Isar Valley und den Founder Personality Podcast releasen.
So viel zu meiner Wenigkeit. Heute ist zu Gast bei uns Lukas von Angsa. Lukas, herzlich willkommen.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Jo, gerne, schön, dass du hier bist. Ich weiß über euch bisher nur, dass ihr mit einem Roboter Grünflächen in der Stadt und Festivalgelände sauber halten wollt. Kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz pitchen, was ihr eigentlich genau macht?
Das Problem, das wir lösen, ist die Entfernung von Müll auf heterogenen Oberflächen wie Gras oder wie Kies. Jetzt gerade wird es folgendermaßen entfernt, dass eine Person über das Gelände läuft, über die Wiese läuft, nach dem kleinen Müll sucht und sie dann händisch aufsammelt. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit und ist am Ende auch ziemlich teuer. Herkömmliche Maschinen, Kehrmaschinen, wie sie auf der Straße eingesetzt werden können, können auf dem Gras natürlich nicht eingesetzt werden, weil es entweder das Gras kaputt machen würde und auch zusätzlich einfach nicht funktionieren würde. Und das Besondere an unserem Roboter ist, dass er eine Art künstliche Intelligenz hat, die mithilfe einer Kamera genau die Funktion des Menschen übernehmen kann in dem Fall. Also sie kann den Müll ganz konkret erkennen und lokalisieren und danach mit Hilfe eines Saugers, der ausrichtbar ist, ganz gezielt entfernen. Und so wird halt der Untergrund wesentlich mehr geschont, als wenn man jetzt eine große Kehrmaschine drauf laufen lassen würde. Und trotzdem hat man die Vorteile, dass man es ganz gezielt entfernen kann. Und diesen Roboter wollen wir zum einen, wie du gesagt hast, eben an Festivals verwenden, um die Endreinigung durchzuführen. Hier ist es aus Sicht des Geschäftsmodells wahrscheinlich dann eine Vermietung. Und zum anderen wollen wir den Roboter an Parks und auch private Grünanlagen verkaufen.
Ja, cool. Da werden wir nachher sicher nochmal im Detail darauf eingehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal eine Vorstellung davon, was ihr bei Angsa macht. Bevor wir da noch weiter reingehen, würde ich noch gerne über dich persönlich sprechen. Vielleicht da nochmal von deiner Seite, wie gerade auch ein Elevator-Pitch. So, wer bist du, wie alt bist du und was studierst du?
Ja, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin der Lukas. Ich bin 24 Jahre jung und stehe gerade am Ende von meinem Studium und bin gerade dabei, eben auf der einen Seite mein Studium zu beenden, aber auf der anderen Seite dieses Startup Angsa aufzubauen.
Wie lange seid ihr an Angsa mittlerweile dran?
Mittlerweile sind es 8 Monate, wenn ich das richtig zähle. Also ja, es ist doch eine ordentliche Zeit mittlerweile zusammengekommen, an der wir schon an diesem Produkt sitzen. Aber ja, gerade verglichen mit dem, was ja auch sonst auf dieser Podcast-Serie sehen oder zu hören ist, würde ich sagen, sind wir definitiv noch ein sehr junges Startup.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das macht es aber auch gerade auch spannend. Wir haben ja schon zum Beispiel Philipp Silbernagel in einer vorigen Folge von Philipp Silbernagel gehört, der ja mittlerweile schon 3, ich sage mal, Grown-Up-Startups am Laufen hat. Und ich glaube, es ist aber auch sehr spannend, mal wirklich ein Startup in der frühen Phase zu sehen, vor allem auch für unsere Zuhörer. Noch eine Frage, die ich spannend finde, bei jedem Gründer, bist du mit Unternehmertum persönlich aufgewachsen, beziehungsweise gibt es in deinem familiären Umfeld Gründer, die dich inspiriert haben, von denen du lernen konntest?
Also in meinem konkreten familiären Umfeld gibt es tatsächlich keine Gründer, also weder mein Vater noch meine Mutter haben jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet. Meine Mutter ist freiberuflich tätig, also es sind gewisse Parallelen zu erkennen, aber ja, ich kann jetzt nicht davon sprechen, dass in meinem engen Umfeld jemand wirklich ein Unternehmen gegründet hat. Von dem her ist das schon eher von mir aus meinem eigenen Kopf gekommen.
Ja, cool. Daran anschließend, Noch eine Frage in Richtung deine Vergangenheit gerichtet. Gibt es eine Eigenschaft, die du schon seit deiner Kindheit hast, die dich als Gründer auszeichnet oder wo man schon als Kind gesagt hätte, Mensch, der wird sicher mal Richtung selbst, also wird selbstständig was machen?
Ja, ich glaube, die Frage, das ist, das kann ja sehr romantisch immer wirken, wenn man dann sagt, ja, ich habe schon immer ich habe schon mit 12 einen eigenen Webshop ins Internet gestellt und so schon mein erstes Geld verdient. Bei mir war das tatsächlich jetzt nicht so konkret. Also ich hatte schon immer beim Kopf waren schon immer verschiedene Ideen drinnen und ich habe mir immer überlegt, okay, ist da Marktpotenzial, macht dieses Produkt Sinn oder macht diese Idee Sinn, gibt es nicht doch schon und so weiter und so fort. Also es ist immer was im Kopf rumgeschwirrt, aber ich habe jetzt nicht, wie gesagt, schon so Paradebeispiel mit 12 meinen ersten kleinen Webshop eröffnet und mein eigenes Geld verdient.
Okay, ja, verstehe. Die nächste Frage richtet sich ein bisschen mehr Richtung Gegenwart. So in meinem Umfeld als Ingenieur an der TU wird TUMBWLern ja oft nachgesagt, dass sie von Technik nicht wirklich Ahnung haben. Und das Ganze wird so ein bisschen belächelt, was ich jetzt überhaupt nicht begrüßen kann, aber es ist faktisch so. Du bist ein sehr gutes Gegenbeispiel. Man kann dir überhaupt nicht nachsagen, dass du keine Ahnung von Technik hast, weil du ja anscheinend auch an der Mitentwicklung von der technischen Seite eures Produkts mitgewirkt hast. Deswegen die Frage an dich: Wie schwierig war es, das aufzuholen, was jetzt Ingenieure in ihrem Studium gelernt haben? Und wie hast du das gemacht, wenn jetzt auch andere sich dich als Vorbild nehmen und sagen, ich will das genauso machen?
Ja, klingt nach der guten alten Geschichte Ingenieur versus BWLer,
Ja, genau so.
was ich persönlich extrem schade finde. Also ich finde diese ganze Stereotypen sind oft einfach mal überhaupt nicht hilfreich und helfen weder der einen Seite noch der anderen Seite. So, und jetzt zu mir konkret. Du hast ja gesagt, genau, ich bin einer dieser TUM-BWLer. Das ist ja sehr vorbelastet hier im Raum München, muss man sagen. Es gibt ja den bekannten Justus TUM-BWL, der ja so als stereotypischer Schnösel bekannt geworden ist. Und bei mir ist das Ganze wahrscheinlich etwas untypisch. Ich habe in meinem Studienverlauf gemerkt, dass ich eigentlich die Technik mindestens genauso spannend finde wie die BWL-Themen, die ich im Studium habe. Und habe mir dann sukzessive über die Semester mein technisches Fachwissen angeeignet. Also konkret jetzt im Bereich der Informatik. Und was ich dazu gern loswerden würde, ist, dass ich glaube, dass jeder beides lernen kann. Also sowohl ein Ingenieur, der merkt, okay, er hat jetzt sein Ingenieursfachwerk gelernt, er findet das spannend, aber eigentlich könnte er sich total gut vorstellen, in eine Managementkarriere zu gehen. Das funktioniert super. Man kann sich die BWL definitiv auch noch nebenbei oder im Abendstudium oder sonst irgendwie über einen MBA aneignen. Aber genauso ist es auch möglich, wenn man das will, als BWLer oder sagen wir als Wirtschaftsingenieur, tiefer in die Technik einzusteigen, als es das Studium jetzt generell vorsieht.
Ja, cool. Nee, stimme ich dir komplett zu. Ist jetzt auf jeden Fall mal ein Friedensangebot von deiner Seite an alle Ingenieure. Gibt es denn bestimmte Tools, die du genutzt hast, um dich auch neben dem Studium in technischen Feldern weiterzubilden? Oder was heißt Tools? Ressourcen, hast du das über YouTube gemacht? Hast du Bücher gelesen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du dich in deiner Freizeit mit Technik auseinandersetzt, die nicht in irgendeinem Skript steht?
Also ich sag mal, gerade im Bereich der Informatik gibt es ja unzählige Blogposts und Blogs und Artikel und wirklich spannende kleine Projekte, die man sich so anschauen kann. Das meiste ist geopen sourced. Man kann sich das downloaden, man kann es selbst mal laufen lassen, man kann es modifizieren. Und das finde ich, das geht halt relativ einfach im Vergleich zu so einem zu sagen, zu so einem Theorie-Schinken, wie dieses, zum Beispiel jetzt das Deep Learning Buch von Ian Goodfellow. Aber Trotzdem ist es auch wichtig, dass also die Theorie und die Grundlagen am Ende zu verstehen und nicht nur anwenden zu können. Es wird einen Punkt geben, an dem die Erfahrung, die man gesammelt hat mit so verschiedenen Projekten, verschiedenen Blogposts, die man sich durchgelesen hat, das dann reicht, auf ein generelles Problem anzueignen, aber man weiß nicht wirklich, wie man oder welche Art von Technik man verwenden sollte, wenn man jetzt ein spezielleres Problem anschaut.
Wenn wir jetzt über dein Startup, dein Unternehmen sprechen, würde mich vor allem mal interessieren, Angsa fand ich einen recht außergewöhnlichen Namen, es ist jetzt keine Zusammenfügung von irgendwelchen englischen Buzzwords. Woher kommt denn der Name?
Der Name kommt tatsächlich aus dem Indonesischen. Also Angsa bedeutet im Indonesischen Schwan. Und der Name Schwan ist konkret so entstanden, weil unser allererster Prototyp, den wir gebaut hatten, eine sehr schwanähnliche Form hat. Also ich habe ja schon gesagt, dass wir mit Computer Vision den Müll erkennen. Das heißt, die Kamera muss ja irgendwo in der Luft hängen und dann kann man sich das so vorstellen, dass wir vorne an dem Roboter dran so einen Schwanenkopf hatten, wo oben drin die Kamera war, die auf den Boden geschaut hat. Und und ein relativ bauchiges Gefährt und so ist dann letztendlich der Name Angsa entstanden. Und dann sind wir eigentlich ganz...
Wieso Indonesisch, wenn ich fragen darf?
Zum Zeitpunkt, also da, wo die Idee entstanden ist, da reden wir später auch nochmal genau drüber, wie das so gekommen ist, war ein Teammitglied von uns Indonesier.
Okay, ja, cool. Ist doch eine schöne Story. Dann ganz klassisch die Frage, wie ist denn die Idee für euer Produkt entstanden und aus welchem Need heraus habt ihr das Bedürfnis gehabt, an diesem Projekt zu arbeiten?
Ja, das ist wirklich eine klassische Frage, die höre ich nicht zum ersten Mal. Konkret ist die Idee entstanden während eines Seminars an der TUM, das heißt Think Make Start. Mhm. Das ist ein Seminar, das von der TUM für Masterstudenten aus allen Fakultäten angeboten wird. Und das ist...
Kannst du vielleicht zu... also ich persönlich kenne Think Make Start, aber für alle Zuhörer, die es nicht kennen, kannst du vielleicht mal einen kurzen Elevator-Pitch dazu geben?
Ja, also Think Make Start heißt im Prinzip, man hat 14 Tage Zeit, um einen Prototypen für ein idealerweise funktionierenden Prototypen für ein real existierendes Problem zu bauen. Das heißt... In dem Seminar geht es zum einen darum, wirklich Probleme zu identifizieren, auch mit Design Thinking Methoden. Aber zum anderen geht es halt auch einfach darum, dass man für die Probleme, die man dann identifiziert hat, eine mechatronische Lösung findet. Und an diesem Seminar teilnehmen können Studenten von allen Fakultäten der TUM. Mhm. Und das Coole daran ist halt, dass am Ende wahnsinnig interdisziplinäre Teams rauskommen. Also das ist ja, echt einer der wichtigsten Punkte, weil du brauchst am Ende alle Disziplinen, um wirklich erfolgreich zu sein.
Ja, du hast gerade anklingen lassen, das Thema Hardware. Ist das eine harte Voraussetzung bei TMS oder gibt es auch reine Softwareprojekte, die dort verfolgt werden?
Also Think Make Start speziell ist schon auf Hardware ausgelegt. Ich glaube, es gab auch schon mal Softwareprojekte, die da gemacht wurden, aber das ist definitiv die Ausnahme. Die Idee dahinter ist schon wirklich die Möglichkeiten, die man da dort hat mit dem Makerspace. Das ist ja eine Hightech Open Space Werkstatt und mit den verschiedenen Tech Libraries, die es vor Ort gibt, diese Möglichkeiten halt zu nutzen. Ja.
Ja. Ich persönlich habe ein ganz gutes Bild, was ihr bei TMS macht oder wofür dieses Format existiert. Was mich allerdings noch interessieren würde, ist, wie hat sich am Ende das Team gefunden? Das ist ja auch mal ein sehr, sehr kritischer Prozess bei so einem Format. Und wie hat es sich verändert seit TMS, also bis zum heutigen Zeitpunkt?
Ja, wie gesagt, damals im Seminar ging es darum, Teams zu bilden mit gleichen Interessen. Wir haben dann relativ schnell das gleiche Interesse Nachhaltigkeit identifiziert im Team und sind so zusammengekommen. Wir waren damals ein Team von 5 Studenten, von denen jetzt am Ende noch 2 inklusive mir übrig sind. Also praktisch ein zweiter Mitgründer und ich sind noch aus dem Seminar. Mhm. Und Jetzt musst du mir noch mal kurz helfen. Was war der zweite Teil von der Frage?
Hast du im Prinzip schon beantwortet. Wie hat sich das Team verändert seit TMS? Genau, ihr seid jetzt noch zu zweit und habt mittlerweile aber wahrscheinlich euer Team auch schon erweitert.
Genau, also wir sind, es sind eben noch zwei von dem ursprünglichen, zwei Gründungsmitglieder aus der ursprünglichen Idee mit dabei. Das sind der Karl und ich. Und wir haben unser Team aber auch im November um einen dritten Co-Founder erweitert. Genau.
Eine Frage, die mich noch interessieren würde, was waren denn für euch die größten Meilensteine im vergangenen Jahr, beziehungsweise bis zum jetzigen Zeitpunkt, seit eurer Gründung?
Ein wesentlicher Meilenstein für uns war die Bewerbung auf das Exist-Gründungsstipendium. Mhm. Das ist ein Stipendium für innovative Startups, die von Universitäten kommen, also man muss einen Universitätsbezug vorweisen und man muss aber zum einen auch wirklich eine Innovation entwickelt haben. Und wenn man dieses Stipendium wird ausgegeben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung und darauf kann man sich darauf bewerben, das ist dann eine relativ 20- bis 30-seitige Ideenskizze, wo es alle relevanten Themen, die so ein Startup mit sich bringt, gilt auszuarbeiten. Mhm. Und das haben wir im Oktober 2019 eingereicht. Das würde ich sagen, war zum Beispiel ein Meilenstein. Aber man kann auch genauso gut den Meilenstein nehmen, dass wir sagen, wir haben unser technisches Konzept in den Grundfunktionen validiert. Wir haben einen Roboter, der tatsächlich auf dem Untergrund, auf dem er fahren soll, auch fahren kann, der auf dem Untergrund auch wirklich die Objekte erkennen kann, die er auch erkennen soll. Man kann aber auch den Meilenstein nennen, dass wir wahnsinnig viel Gespräche mit potenziellen Kunden geführt haben und unsere ersten Pilotprojekte für den kommenden Sommer ausgemacht haben.
Kannst du nochmal zu dem letzten Punkt, finde ich sehr spannend. Kannst du dazu noch konkreter was sagen, was bei euch am Pilotprojekten demnächst ansteht oder an potenziellen Kunden?
Wie du ja schon ganz am Anfang erklärt hast, haben wir zum einen die Festivals als Markt im Kopf, weil nach jeder Festivalreinigung die Fläche ja gesäubert werden muss. Zum anderen aber eben auch die Parks. Die Pilotprojekte, die wir jetzt im Sommer anstehen haben, sind hauptsächlich mit Reinigungsdienstleistern zusammen, die auf Festivals die Endreinigung übernehmen. Mhm. Das heißt, ganz, ganz konkret wird es sein, dass wir mit zu der Reinigung kommen, dass wir unseren Roboter, der als MVP zu dem Zeitpunkt stehen sollte, auf dem Gelände aussetzen und dem Kunden zeigen, wie gut er funktioniert und aber auf der anderen Seite auch vom Kunden konkret uns Feedback erwarten, welche Funktionen denn jetzt da sehr hilfreich sind, welche Funktionen denn aus ihrer Sicht eher weniger Sinn machen und wo man das Ganze noch optimieren könnte.
Cool, jetzt haben wir, glaube ich, zu deinem Startup schon einiges gehört. Ich würde gerne gleich nochmal auf den Nachhaltigkeitsaspekt eingehen. Davor war noch eine Frage, auf die ich vorhin gekommen bin. Ich habe mal nach euch gesucht in Google, war überrascht, dass ich euch direkt auf erster Stelle gefunden habe. Jetzt mal eine Frage für Leute, die keine Ahnung von Online-Marketing haben. Wie habt ihr das angestellt? Ist das Zufall oder habt ihr da ordentlich Arbeit reingesteckt?
Ja, also erstmal freue mich das natürlich, dass du direkt unser Startup gefunden hast. Ich glaube, es ist ein bisschen gebiased, weil deine IP ja ausgelesen werden kann und ich bin mir relativ sicher, dass wenn du jetzt in Indonesien nach Angsa googelst, dass du wahrscheinlich nicht das Unternehmen Angsa bekommen wirst, sondern den Schwan an sich. Aber tatsächlich wäre es eigentlich mal interessant, das über einen VPN oder so zu testen. Wie wir das jetzt gemacht haben, also ein Stück weit ist es ein bisschen Betriebsgeheimnis, muss ich sagen. Ich kann aber den Tipp geben, dass man sich zum Beispiel bei Google als Google Business eintragen lassen kann. Dann kriegt man so einen Karteneintrag und da so wird die Google-Suche verbessert. Und dann gibt es halt, ja, da gibt es ja auch unzählige Tutorials im Internet, für wie man jetzt die SEO am besten macht. Genau.
Ja, cool. Dann jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, was ja, glaube ich, bei euch, den Eindruck habe ich zumindest bekommen, auf jeden Fall essentiell ist. Wie entscheidend ist der Nachhaltigkeitsaspekt bei eurem Produkt?
Also ich sage mal, ich würde diese Frage nicht bezogen auf, oder nicht nur bezogen auf unser Produkt, sondern auch bezogen auf unser Projekt, auf unser Unternehmen beantworten. Ja. Wie ich schon gesagt habe, unsere Grundmotivation, als wir zusammengekommen sind, war etwas Nachhaltiges zu entwickeln, etwas, was der Nachhaltigkeit, im Sinne der Nachhaltigkeit ist am Ende. Ich würde sagen, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen bis jetzt. Wir haben geschafft, einen Roboter zu, oder einen Prototypen von einem Roboter zu entwickeln, der tatsächlich kleinen Müll wie Zigarettenstummel aus Wiesen entfernen kann. Also ich meine, gerade Zigarettenstummel, das wird total unterschätzt, wie umweltschädlich die eigentlich sind. Also ein Zigarettenstummel an sich kann bis zu 40 Liter an Wasser, ich sage jetzt mal nicht verseuchen, aber es kann tatsächlich gefährlich sein für kleine Tiere, für Insekten etc. Mhm. Und ja, dementsprechend sehe ich uns schon sehr nachhaltig. Und vor allem ist dann dieser Nachhaltigkeitsgedanke, auch diese Motivation halt natürlich im Team und auch ja im Startup tief verankert. Ja.
Oder nochmal anders gefragt, mir ist bewusst, dass ihr natürlich sehr begrenzte Möglichkeiten habt, aber innerhalb dieser Möglichkeiten gibt es Entscheidungen, wo ihr sagen könnt, wir entscheiden uns hier für die nachhaltigere Alternative, was andere vielleicht nicht machen würden?
Also ich würde diese Frage auch nochmal eher bezogen auf das komplette, auf diesen, diese Ding, das komplette Produkt beantworten.
Gerne.
Wir stellen ja einen Roboter her, der Müll sammeln kann. Das wird ja oft verglichen mit so einem Staubsaugerroboter.
Mhm.
Und ich glaube, dieser Vergleich passt an der Stelle eigentlich auch. Also auch wenn wir letztendlich andere Zielgruppen, andere Kundengruppen haben, eine andere Anwendung, andere Technik verbauen. Diese Staubsaugerroboter werden ja teilweise für 20 Euro, habe ich glaube ich schon mal einen gesehen, auf kannst du den aus China bestellen. Das ist dann halt so ein Plastikteil, das wahrscheinlich so ein Jahr lang hält und dann schmeißt du es halt weg. Und das ist halt, gerade wenn es Richtung Produktion geht, das, was wir, wo wir überhaupt nicht hinwollen. Wir wollen ein Produkt entwickeln, das man warten kann, also das aus zum einen, und das aber auch robust ist, also das eine gewisse Lebensdauer hat. Und das ist uns wahnsinnig wichtig. Genau.
Cool. Ja, ich glaube, das beantwortet meine Frage ganz gut. Okay, jetzt nochmal ein bisschen von eurem Produkt weg. Ich würde gerne noch über Exist-Förderung sprechen, weil das ja auch für alle Gründungsinteressierten ein relevantes Thema ist. Wie hält man sich gerade in der frühen Phase, wie kommt man da über die Runden? An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt am Freitag die Zusage für eure Exist-Förderung bekommen. Richtig cool. Und
danke.
Jo, da würde es mich interessieren, wie läuft denn der Prozess ab? Von wir wollen die Förderung haben bis zu dem Punkt, man bekommt eine Zusage.
Ja, der Prozess läuft folgendermaßen ab. Am Anfang steht man meistens zusammen mit motivierten Mitgründern. Idealerweise ist man schon ein Team praktisch und man hat eine Idee. Und die Idee sollte halt innovativ sein, man sollte idealerweise schon einen Prototypen haben. Dann hat bei uns die Kontaktaufnahme zur Universitätsgründungsberatung stattgefunden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob jede Universität das hat, aber auf jeden Fall die drei großen Universitäten in München haben alle eine Gründungsberatung. Das ist dann bei uns eben die TUM-Gründungsberatung. Und zusammen mit unserem Gründungsberater haben wir eruiert, kommt Exist in Frage, wie kommen wir zu Exist und welche Punkte sollten wir nochmal genauer anschauen, um uns auf die Förderung vorzubereiten. Da waren dann einfach auch ein paar Punkte, wo wir gesagt haben, okay, hier fehlt noch ein bisschen was an Inhalt. Hier ist es tatsächlich so, diese Frage ist total relevant für unser Startup, aber die hatten wir davor noch gar nicht auf dem Schirm. Und das haben wir sukzessive über den Sommer dann eruiert. Auch die Pilotprojekte, von denen wir vorhin gesprochen haben, war im Prinzip auch ein Teil unserer Bewerbung zu sagen, hey, wir haben tatsächlich hier ein paar Unternehmen, die Interesse an dem Produkt haben. Also die haben uns dann auch sogenannte Letter of Intents ausgestellt. Das sind unverbindliche Absichtserklärungen, dass sie praktisch das Produkt kaufen oder mieten würden. Und genau, auch das ist eben ein wesentlicher Teil.
Und wie kann man sich die Betreuung von der TUM vorstellen? Ist das mehr ein Prüfer oder geht das mehr Richtung Coaching, dass das eine Ansprechperson für euch ist?
Ja, das geht auf jeden Fall eher Richtung Coaching. Also wir sind mit unserem Gründungsberater relativ eng, würde ich sagen. Er kennt unser Unternehmen, unser Produkt auch schon ziemlich gut mittlerweile. Und klar, er versucht uns da so gut es geht zu unterstützen. Aber er kennt halt auch die Regeln oder er kennt halt auch, er weiß, worauf es ankommt. Und ja, es ist natürlich dann zum richtigen Zeitpunkt auch mal streng und wo er dann sagt, hier und an der Stelle, wenn ihr das nicht besser beantwortet, wenn ihr das nicht besser auf dem Schirm habt, dann habt ihr keine Chance, dieses Stipendium zu bekommen.
Ja.
Genau.
Abschließend zu dem ganzen Thema Exist würde mich noch interessieren, welche Alternativen zu Exist gibt es in der sehr frühen Phase und habt ihr euch da noch auf irgendeine andere beworben oder sogar bekommen? Läuft das parallel? Wie sieht es denn in die Richtung aus?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder auch Alternativen zu Exist, um praktisch am Ende des Tages Geld zu bekommen. Die Frage ist, wofür man das Geld braucht. Zum Beispiel gibt es bei uns an der TUM ist die Unternehmertum, an der ist wiederum die Initiative oder auf Englisch Initiative for Industrial Innovators, wo Prototyping Grants vergeben werden. Das hat uns wahnsinnig geholfen, um einfach einen ersten Prototypen zu bauen. Um den zweiten Prototypen zu verbessern. Und genau, ist also für die Entwicklung eines Prototypen ja total wichtig. Das hilft dir aber natürlich noch nicht für deinen Lebensunterhalt irgendwie. Du musst ja auch noch von was leben können. Und dafür gibt es dann aber auch noch Alternativen. Also zum Beispiel ist das bayerische Pendant zu Exist ist FLÜGIM. Das ist eben nur für das Bundesland Bayern und nicht bundesweit. Ist aber ein relativ ähnliches Programm. Und was es auch immer wieder gibt, sind halt verschiedene Acceleratoren. Da muss halt das Produkt oder ja, da muss das Produkt gut zu dem Accelerator passen, damit das auch funktioniert am Ende. Aber es ist definitiv unterschiedlich als Exist.
Wie kannst du den Accelerator von oder die Unterstützung in einem Accelerator von der Förderung, die ihr jetzt bekommt, abgrenzen? Ist das einfach noch ein umfassenderes Angebot, das man dort bekommt oder nicht finanziell?
Genau, ich glaube, dass so ein Accelerator halt eben zusätzlich zu dem kleinen Investment, das da meistens mit dabei ist. Also ich meine, manche Accelerator vergeben nur 25.000, manche vergeben dann auch mal im dreistelligen Tausenderbereich Gelder. Klar kriegst du dann nochmal das ganze Mentoring und die erfahrenen Gründungspersonen mit an die Hand. Aber ja, man muss an der Stelle, also so Accelerator hört sich jetzt wahnsinnig cool an. Ich glaube, das ist auch sehr cool. Wir zum Beispiel haben jetzt noch bei keinem Accelerator mitgemacht. Wir machen jetzt dann ab März bei Xpreneurs mit. Das ist ein Accelerator-Inkubator-Programm. Aber man muss einfach auch beachten, dass gerade so die bekannten Accelerator, wir wurden da von einem in den USA auch mal angeschrieben, die sind natürlich auch sehr selektiv. Und wenn du da noch keinen Umsatz gemacht hast, dann wird es auch einfach ja, schwierig. Ich meine, man muss dann vielleicht auch manchmal Glück haben, aber sonst wird es auch schwierig, da reinzukommen.
Okay, verstehe. Cool, ja, das bringt uns schon ein bisschen zu unserem letzten großen Punkt, der Blick in die Zukunft. Ich habe jetzt von dir so ein bisschen rausgehört, correct me if I'm wrong, dass Accelerator nicht direkt was für die erste frühe Phase sind, sondern zum Beispiel auf die Xist-Förderung folgen könnten. Gibt es da von eurer Seite schon einen Plan oder eine Vision, wie sich ANGSA nach der einjährigen Xist-Förderung dann finanzieren möchte?
Ja, wir haben natürlich unseren Projektplan und auch unseren Finanzierungsplan schon aufgesetzt. Wir haben aber uns verschiedene Optionen noch offen gehalten. Also zum einen, so ein Accelerator ist natürlich, könnte natürlich interessant sein, wenn es zu der Stage passt, in der wir uns in dem Augenblick dann befinden. Aber zusätzlich braucht man als Robotics-Startup am Ende des Tages einen finanzstarken Investor im Rücken. Mhm. Und ja, hier gibt es dann entweder die Möglichkeit, dass man versucht, Richtung Venture, in der Venture Capital Richtung direkt Investoren zu finden. Oder man geht eher in die Richtung Business Angel, also Personen, die sich mit dem Thema Gründung sehr gut auskennen und aber auch gleichzeitig finanziell das Projekt unterstützen können. Das ist beides eine Option für uns.
Ja, cool. Ja, es ist für euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen in ferner Zukunft dann.
In einem Jahr. Genau, ja, ist in der Zukunft auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir jetzt Richtung Ende 2020 schauen, welche Ziele wollt ihr bis dahin erreicht haben? Ich habe mir da so ein paar verschiedene, Unterpunkte im Kopf und würde da ganz gerne mal mit der technischen Entwicklung anfangen. Wo siehst du euren Prototypen Ende diesen Jahres?
Ende diesen Jahres sollte aus unserem Prototypen ein MVP geworden sein. Also ein Produkt, ein Minimum Viable Product. Sprich, das Produkt, das die minimalen Anforderungen des Kunden erfüllt, ohne großen Schnickschnack. Aber das im Prinzip dazu geeignet ist, bei einem Reinigungsprozess auf einer Wiese zu unterstützen. Genau. Und da gibt es verschiedene Komponenten, die wir dafür noch entwickeln müssen. Wir haben da, wie gesagt, entfernen wir den Müll ja selektiv. Das heißt, wir haben ein ausrichtbares System. Wir haben natürlich unsere Kernintelligenz, das neuronale Netzwerk für die Müllerkennung. Wir haben ein Machine Learning System für die Bodensegmentierung, um dass wir praktisch Objekte vermeiden, Hindernisse umfahren, aber auch auf unserem eigenen Terrain bleiben können mit dem Roboter. Mhm. Und das sind lauter Komponenten, die in einem MVP verbaut werden sein sollen.
Cool. Ich hätte noch eine vorletzte Frage. Und zwar, ich kenne aus meiner Erfahrung, aus eigenen Projekten, denen ich mit Hardware gearbeitet habe, dass das manchmal sehr nervenaufreibend kann. Es ist schwierig, Fehler zu finden. Es ist schwierig, Hardware zu debuggen. Das geht oft nicht so einfach wie bei Software. Gab es bei dir schon Momente oder auch mit Blick in die Zukunft, ganz direkt gefragt, würdest du nochmal ein Hardware-Startup gründen oder hast du dir schon manchmal gewünscht, ihr wärt ein reines Softwareunternehmen?
Ja, Hardware ist hart, sagt man so schön. Es gab tatsächlich Momente, wo ich die Hardware zum Teufel gewünscht habe. Ein konkretes Beispiel ist, das ist schon länger her jetzt, das war im Mai, waren wir in Kopenhagen auf so einem so einer kleinen Messe von damals noch studentischen Projekten für die Nachhaltigkeit, wo es darum ging, unseren Prototypen tatsächlich zum Laufen zu bekommen. Und ja, als wir losgefahren sind aus München, hat er noch funktioniert. Als wir angekommen sind, hat er nicht mehr funktioniert. Und wir hatten ungefähr 3 Tage Zeit, um diesen Fehler zu finden und ihn zu beheben. Und das hat am Ende einfach leider nicht geklappt, weil da sind so viele mögliche Wackelkontakte drinnen und so weiter. Das hast du so, die Geschichten hast du halt mit Hardware, das hast du mit Software nicht. Was das Debugging angeht, ist es natürlich viel leichter. Aber nichtsdestotrotz, ich bin totaler Fan von unserem Roboter oder auch von Hardware-Projekten generell. Es hat aber beides seinen Charme, ganz klar. Software entwickelt sich meistens oder in der Regel eher schneller als Hardware. Du hast oft leichtere Möglichkeiten, Investoren zu finden, etc. Aber ja.
Gibt es bei Hardware da noch einen Punkt, wo du ganz klar sagen kannst, das ist ein Vorteil im Vergleich zu Softwareunternehmen?
Ich meine, man muss das, also ein wesentlicher Vorteil, den viele Investoren halt auch sehen, ist das Thema IP. Also wem gehört, wem ist, also IP im Sinne von Patent.
Ja.
Wenn du ein Patent hast für deine Hardware, dann ist das ein Asset in deinem Unternehmen. Und dann sehen die, das in, die Investoren das auch so, dass sie, wenn sie in dich investieren, auch in dieses Patent zu einem guten Stück kaufen, und das ist einfach ein wirklicher Gegenwert. Und ja, das darf auch einfach dann, das darf in der Form nicht von einem anderen Unternehmen nachgemacht werden. Wenn das bei Software die Möglichkeiten, das mit einem Patent zu schützen, eher begrenzt sind. Und ganz ehrlich, wenn wir zu dritt jetzt hier in München irgendein richtig cooles Softwareprojekt oder ein richtig cooles Softwareprodukt auf den Markt bringen, das wahnsinniges Potenzial hat, dann würde es mich wundern, wenn das Google und Facebook mit ihren 100.000 Entwicklern nicht auch hinbekommen. Da brauchen sie keinen Code kopieren, das sollten sie auch so hinbekommen. Ja, das ist so der wesentliche Unterschied, würde ich sagen.
Abschließend würde ich dir noch gerne eine Frage mit deutscher Skepsis stellen. Angenommen, euer Gründungsprojekt, das hoffe ich natürlich auf gar keinen Fall, klappt nicht. Mit welchem Ziel würdest du dich unmittelbar danach, welchem Ziel würdest du deine Zeit widmen? Welches Projekt, welches, sei es Freizeit oder auch beruflich?
Ja, also ich würde sagen, unser Gründungsprojekt klappt nicht. Sagen wir es doch mal ganz konkret. Wir gehen pleite, weil wir keine Investoren finden oder nicht rechtzeitig Geld verdienen können.
Ja.
Erstmal ist mir wichtig klarzustellen, dass das dann kein Misserfolg ist, weil die Erfolge hat man meines Erachtens da, wo man Sachen lernt, und wir lernen jeden Tag wahnsinnig viel. Das heißt, wenn unser Projekt am Ende nicht funktionieren würde, dann hätte ich immer noch wahnsinnig gelernt, wahnsinnig viel gelernt, und das kann ich jeden Tag auch so einfach mitnehmen, ja, dass ich da mit voller Überzeugung dahinter stehe. Klar ist es aus Karriereaspekten, kann man sich streiten, was jetzt sinnvoller ist, ob man versucht, ein Unternehmen zu gründen, eventuell dann das Ganze, dass das Ganze nicht klappt, und man steht auf einmal mit einem, ja, was in deutschen Augen oft als Misserfolg wahrgenommen wird, da. Ist wahrscheinlich nicht so gut, wie wenn man jetzt zu einem großen Unternehmen geht und da eine Karrierelaufbahn durchläuft. Wobei ich glaube, dass sich das gerade auch in Deutschland auch ein bisschen ändert, oder?
Ja, doch, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch so von dieser Fail-Fast-Kultur. Das wird langsam aber stetig bei uns, glaube ich, auch ein wichtigerer Bestandteil der Gründungsszene. Du hattest erwähnt, auch für den Fall, dass euer Startup nicht klappt, hast du eine Menge gelernt. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Aber meine konkrete Frage wäre, würdest du das Know-how, das du dort mitbekommen hast aus dieser Zeit, würdest du das in nochmal ein neues Gründungsprojekt stecken? Oder würdest du dein Know-how besser investiert sehen, wenn du sagst, du fängst an einem Corporate an oder im Consulting? Nur mal als Beispiele.
Das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich so noch nie beschäftigt habe, weil dem Ganzen ja auch dem Ganzen geht ja ein Ereignis hervor, das ich bis jetzt noch nicht sicher sagen kann, ob es eintritt oder nicht.
Ja.
Genau von dem her, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, dass es dann in dem Moment stark von meiner generellen Lebenssituation auch abhängt. Also habe ich das Gefühl, dass ich jetzt endlich mal Sicherheit brauche, dass ich mein monatliches Einkommen auf dem Konto brauche und dass ich eben nicht jeden Tag dafür, ja, ich sage mal, dafür, das klingt jetzt sehr, sehr negativ, aber dass ich dafür kämpfen muss, dass ich am Ende des Tages auch mein Gehalt auf dem Konto habe.
Ja.
Das hängt eben von der persönlichen Lebenssituation ab, schätze ich.
Okay, wir kommen zu den Binary Questions. Strand oder Berge?
Für mich auf jeden Fall Berge.
Wieso?
Ich meine, wir sind hier in München. Das ist das Erste. Ich bin mit den Bergen aufgewachsen. Ich mache da wahnsinnig viel Sport. Ich gehe gerne Mountainbiken, Bergsteigen, Klettern. Das sind, ja, mag ich wahnsinnig gerne.
Ski oder Snowboard?
Snowboard.
Fleischesser oder Veganer?
Veganer bin ich nicht. Fleischesser bin ich sehr, sehr, sehr selten. Ich bin eigentlich auf dem Weg zum Vegetarier. Aber wenn die Mutter den Sonntagsbraten auf den Tisch stellt, dann lange ich schon manchmal noch zu.
Alles klar. iOS oder Android?
Aus Kostengründen Android.
PyTorch oder TensorFlow?
Also nachdem ich mit Karl, meinem Mitgründer, einen absoluten PyTorch-Liebhaber in meinem Team habe, ist es mittlerweile bei mir auch auf jeden Fall PyTorch geworden.
Corona oder Augustina?
Okay, ich hoffe, wir reden da gerade vom Bier.
Definitiv, von was sonst?
Ja, von was sonst. Tatsächlich definitiv von den beiden Augustina. Ich habe da aber auch noch meine persönliche Lieblingsbiermarke.
Willst du uns die verraten?
Ich glaube, die zieht zu viele Stereotypen mit sich, als dass ich sie verraten wollen würde.
Okay, dann belassen wir es mal dabei. Abschließend, Sonntagabend, Buch oder Film?
Ehrlich gesagt bin ich nicht so ein klassischer Sonntagabendunternehmer, aber ich schaue eigentlich ganz gern mal so einen Tatort.
Cool, dann Lukas, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben sehr, sehr spannende Einblicke in dein Unternehmen bekommen können und ich glaube, es war auch für jeden Gründungsinteressierten, waren interessante Tipps und Tricks dabei und auch Erfahrungen, von denen jeder irgendwie was mitnehmen kann. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also mir hat es wirklich auch Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir zusammen zu machen. Und ja, ich hoffe, dass auch viele eurer Hörer, all eurer gründungsinteressierten Hörer hier in München da etwas mitnehmen konnten, da neue Erfahrungen praktisch kennengelernt haben. Und wünsche euch auch bei eurem Podcast-Projekt viel Erfolg.